Ich lese den Predigttext aus Offenbarung 1. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Liebe Greifbar-Gemeinde, es ist schon ein etwas seltsames Buch am Ende des Neuen Testamentes, am Ende der Bibel. Gerade mal 20 Druckseiten dick. Offenbarung des Johannes. Ein Buch, in dem es wimmelt von Pferden und Drachen, Engeln und Dämonen, Löwen und Lämmern, Biestern aller Art und dazwischen ein paar verschreckte Menschenkinder. Ein Buch, das unsere Bildergalerie um einige eindrucksvolle Gemälde erweitern kann. Auch Gemälde, die uns Jesus vor Augen stellen. Welches Bild haben wir so normalerweise vor Augen, wenn wir an Jesus denken? Wenn wir über ihn nachsinnen, wenn wir ihn anderen vorstellen oder gar selbst zu ihm beten? Ist es das Kind in der Krippe, das wir gerade zur Weihnachtszeit voller Freude angeschaut haben und mit den Weisen und Hirten zusammen angebetet haben? Klein, schwach, von anrührender Hilflosigkeit, aber auch mit einer seltsam kräftigen Ausstrahlung. Gott ganz nah und nahbar, für uns gekommen. Ist das unser Bild von Jesus? Die Zeit im Kirchenjahr, die wir jetzt gerade abschließen. Oder ist es eher der Mann am Kreuz, dessen Leid von nun an wieder in den Mittelpunkt unserer Gottesdienste rückt? Der zerschlagene und geschundene Leib, der Schuldlose, der verraten und verkauft wird, missachtet, verspottet, gefoltert, am Ende von Nägeln durchbohrt, nackt und ehrlos. Ihn trifft alle Gehässigkeit, Grausamkeit und Gottlosigkeit auf einmal. Ist das unser Bild von Jesus? Oder ist es der freundliche Wanderprediger und Arzt, der Mentor, der Jünger, der Freund, der Sünder, der lustige Weintrinker, der ernsthafte Lehrer, der Freund der Kinder, hier Fritz von Ude, eines der schönen Bilder vom Landesmuseum. Also zwischen Krippe und Kreuz der Mann, der unterwegs ist auf den Straßen von Israel, Vorbild vieler, die diesem guten Menschen so gerne ähnlicher würden. Ist das unser Bild von Jesus? Das Kind, der Gekreuzigte, der Wanderprediger, das sind sicher Bilder, die in den meisten, sagen wir einmal, christlichen Seelenhaushalten aufgehängt sind, in der inneren Galerie, die voll mit solchen Bildern von Jesus ist. Da kommt das seltsame Buch vom Ende der Bibel wirklich quer. Krass, fremd, verstörend. Als ich die Worte, die Christiane eben vorgelesen hat, als Lesung am Anfang der Woche zum ersten Mal las, nach längerer Zeit, dachte ich, dieses Bild kennst du irgendwoher. Irgendwie erinnert mich das an jemanden und dann fiel es mir auch gleich ein. Gandalf. Irgendwie wird Jesus ja hier so ähnlich porträtiert. Ein Uralter mit weißem Haar, mit brennendem Blick, vor dem nichts verborgen bleibt, mit einem scharfen Kurzschwert, wobei ich das immer ein bisschen unpraktisch finde, wenn es da heißt, das Kurzschwert käme aus dem Mund. Ich weiß gar nicht, wie man da noch was anderes macht, aber gut. Wie ein Richter mit einem blendend hellen Antlitz, mit einem langen Gewand, mit einem goldenen Gürtel, mit einer Stimme wie Donnergrollen und Wasserrauschen. Also Jesus wie Gandalf, ein fremder Jesus jedenfalls. Nicht zart und nicht klein wie das Kind in der Krippe. Ohne die Nägelmale eines Gekreuzigten. Und auch nicht wie ein mehr oder weniger harmloser, freundlicher Wanderprediger. Ein fremder Jesus, majestätisch, gewaltig, erschütternd, fremd, entrückt, mächtig. Warum brauchen wir solche Bilder? Taugen sie? Taugt so etwas für unsere innere Bildergalerie? Oder bleiben wir dann doch lieber wieder nach kurzem Ausflug in die Offenbarung beim Kind in der Krippe, beim Mann am Kreuz und beim Wanderprediger auf den Straßen Galiläas? Wozu also dieses fremde Bild? Ich möchte mit euch in den nächsten Minuten in das Leben der Menschen eintauchen, denen dieses Bild zuerst gezeigt wurde. Ich möchte versuchen, euch zu zeigen, warum gerade ein solches Bild unseren Blick auf Jesus schärft, unsere innere Vorstellung von Jesus in neue Tiefen führt und unser Herz in schwierigen Zeiten stark macht, wenn wir so auf Jesus schauen. Beginnen möchte ich mit Johannes. Hier eine Darstellung der Geschichte. Johannes, dem dieses seltsame Buch am Ende der Bibel zugeschrieben wird. Johannes scheint ein bedeutender Christ der ersten Stunde gewesen zu sein und er leidet. Er sitzt fest im Exil, zwangsweise. Man hat ihn des Landes verwiesen und auf der Insel Patmos interniert. Dort sitzt er nun, alleine vor einer höchst ungewissen Zukunft. Es gab ja schon Christen, das wusste er, die ihren Glauben mit dem Leben bezahlten. Johannes ist bereit. Er hat akzeptiert, dass es seinen Preis hat, zu Jesus zu gehören. Er hat begriffen, dass nicht alle jubeln, wenn von diesem neuen Weg zum guten Leben und zum ewigen Frieden geredet wird. Er ist bereit. Wie die Christen, die bis heute für ihren Glauben mindestens Nachteile, wenn nicht Verfolgung und manche auch den Tod in Kauf nehmen. Johannes ist bereit, weil Jesus ihm so viel mehr bedeutet als alles andere. Und weil Jesus ihm so viel mehr gibt als jeder andere. Und weil er darum mit Haut und Haaren, Verstand und Herz, mit Leben und Tod ihm treu sein will. Das ist auch das Martyrium wert, sagt er, wofür ich zu sterben bereit bin. Das muss schon mehr sein als eine religiöse Meinung unter anderem. Denn heute, manche Christen, manche Theologen, sich vornehm zurückhalten und den Anspruch Jesu gerne ein bisschen kleiner machen und sagen, Jesus und sein Evangelium seien auch eine, aber eben doch auch nur eine Weise, Gott zu suchen, dann unterschätzen sie, dass seit jeher Menschen bereit waren, für den Glauben an Jesus zu sterben. Und man stirbt nicht für eine Meinung. Das Evangelium ist eine Botschaft, für die Menschen auch das eigene Leben einsetzen. Wie Johannes. Nicht, dass das leicht wäre, denn Johannes sitzt auf Patmos fest, nicht eingekerkert, aber eben im Exil. Fernab von den anderen Christen, zur Untätigkeit verdammt. Kein Ende in Sicht, jedenfalls kein Gutes. Jetzt auch noch Sonntag. Tag des Herrn, so nannte man das damals. Und er ist nicht bei den anderen, sondern isoliert, einsam, vielleicht auch voller Angst, jedenfalls, er schreibt es so, in großer Bedrängnis. Und da greift Jesus ein, Jesus selbst. Wenn es ganz hart kommt, ist er zuweilen besonders nah. Dietrich Bonhoeffer hat das öfter auch in seinem eigenen Lebensweg so gesehen und auch gesagt. Er sagt, dem Leidenden kommt Gott oft so nahe, dass der Leidende plötzlich sieht und versteht und Gottes Nähe und Liebe in einer Weise zu spüren bekommt, wie nie zuvor. Jesus greift ein. Er ist nicht immer angewiesen auf seine irdischen Helfer. Hier greift er selbst ein. Es ist auch nötig, denn sein Johannes ist ja in Not. Sein Johannes braucht einen Blick auf die Realität. Wir haben es gehört. Der Geist Gottes ergreift ihn, er hört eine Stimme und er sieht in den Himmel. Was er hört und sieht, das schauen wir uns gleich noch an. Zuvor aber müssen wir ein paar andere Leute besuchen, um die es hier auch geht. Also mein zweiter Zugriff, ich nenne es mal so, ein kleiner türkischer Kirchenkreis. Jesus sorgt für seine Gemeinden. Johannes bekommt diesen Blick in den Himmel ja nicht nur zur privaten Ermunterung. Was er hört und sieht, soll er aufschreiben in ein Buch. Und dieses Buch soll er an 7 Gemeinden versenden. Alle hübsch in der Nähe der Stadt Ephesus, also ungefähr in der Mitte, in der heutigen Türkei gelegen, nicht weit weg von der Ägäis. Wenn man genauer hinguckt, 7 kleine Gemeinden. Nichts Besonderes. Ehrlich, also Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, das ist schon so ein kleiner türkischer Kirchenkreis, an einer Handelsstraße gelegen. Aber warum gerade die? Es gab auch damals schon bedeutendere Gemeinden und es gab ganz sicher wichtigere Orte. Das ist nicht viel anders als Pommern. 7 kleine Gemeinden, hübsch in der Nähe von Greifswald gelegen, sagen wir Dietrichshagen, Hanshagen, Wangelsburg, Zissel, Zarnekow und Karlsburg. Aber Jesus sieht diese kleinen Gemeinden. Und er liebt diese kleinen Gemeinden. Und hier passiert jetzt etwas ganz Großes. Diese Gemeinden, sagt Johannes, sieht Johannes und sagt es dann auch, sind wie Leuchter. 7 Leuchter. Und inmitten dieser 7 Leuchter steht der Herr. Leuchter gehören zum Inventar des Tempels, jedem Heiligtum. Gemeinden sind so etwas wie 7 goldene Leuchter im Heiligtum. Das ist ihre Würde. Auch wenn sie so skurrile Namen wie Thyatira und Zarnekow tragen. Und dem Rest der Welt komplett unbekannt sind. Ihr seid goldene Leuchter im Tempel Gottes. Und der Herr ist in eurer Nähe. Ein schwäbischer Missionstheologe Mitte des letzten Jahrhunderts, Karl Hartenstein, hat dazu geschrieben, wer Christus sagt, sagt Gemeinde. Und wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Und darum ist es ein Privileg, Gemeinde zu sein. Es ist ein Privileg, Teil einer Gemeinde sein zu dürfen. Es ist ein Privileg, in einer Gemeinde mitwirken zu dürfen. Heiliger Boden, liebe Greifbar Gemeinde. Denn wer Gemeinde sagt, sagt Christus. Und Jesus sieht diese kleinen Gemeinden in ihren schwierigen Zeiten. Jesus hat die Gemeinden evaluiert, also auf Herz und Nieren geprüft. Und es geht nicht allen wirklich gut. Manchen schon, der Mehrzahl nicht. Nicht nur für Johannes, auch für die Gemeinden sind es schwere Zeiten. Die Gefahr kommt von außen. Ihnen droht Verfolgung, staatliche Repression und Gewalt. Aber die Gefahr kommt auch von innen. Manche haben den Eifer verloren, die erste Liebe ist erloschen, heißt es. Manche fühlen sich auch allzu sicher, weil sie so groß und reich zu sein meinen. Manche haben auch fremde Lehren geduldet. haben sich von Kräften beeinflussen lassen, die in die Gemeinde eindringen und die nicht zur DNA der Gemeinde Jesu passen. Sie sind in Gefahr, den inneren Kompass zu verlieren, sich zu verirren, auf Abwege zu geraten. Unter dem Strich geht es den meisten dieser kleinen Gemeinden eher schlecht. Die erste große Krise ist da. Da greift Jesus ein. Jesus greift ein. Und es ist auch nötig. Seine Gemeinden sind ja in Gefahr. Und seine Gemeinden brauchen einen Blick auf die Realitäten. Bis hierhin scheint alles genau so zu laufen, wie eben schon bei Johannes. Aber jetzt geht es ganz anders. Jesus greift hier ein, so ein, dass das, was sein Bote und Zeuge sehen durfte, auch ihnen vor Augen stehen soll. Aber Gemeinden werden nicht direkt vom Geist unmittelbar und dramatisch ergriffen. Vielmehr soll Johannes, was er sieht, aufschreiben. Und jetzt kommen die irdischen Helfer, die sich Jesus sucht, zum Zug. Johannes sieht und hört und schreibt auf. Und das Aufgeschriebene soll er den Gemeinden senden, als Buch, zum Vorlesen, zum Betrachten und zum Nachdenken, zum Besprechen. Also aus der Vision des Johannes wird das Buch, das es dann später sogar in die Bibel schafft. Das Buch wird auf der Handelsstraße von Ort zu Ort gebracht und man kann nur hoffen, dass der öffentliche Personennahverkehr nicht so war wie der zwischen Zarnekow und Dietrichshagen. Aber es ist deutlich, Johannes wird etwas Besonderes geschenkt. Aber dieses Besondere wird allen bereitgestellt. So war das mit der Offenbarung Gottes und dem Entstehen der Bibel. So leben wir aus der Bibel. Die Gemeinden leben von dem, was die ersten Zeugen aufgeschrieben haben, bis heute. Es ist der Kompass, der sie leitet. Das soll sie auf Kurs halten. Das ist die Idee. Und nicht eine Wiederholung der Schauwunder von Patmos. Da sitzt also der Johannes auf Patmos und Jesus kümmert sich um ihn. Und da ist dieser kleine türkische Kirchenkreis und Jesus kümmert sich um ihn. Aber was ist denn seine Idee? Womit will er denn trösten und sie auf Kurs halten? Und das nun als letztes, Jesus, der mit den Schlüsseln. Das neue Bild, das in unsere innere Galerie von Bildern gehängt wird, ist das Bild des Herrn, der kommt. Es ist ein Bild, das uns ein bisschen fremd erschien, anfangs sagte ich es, so ein bisschen wie Gandalf. Es ist das Bild, das Jesus ganz anders zeigt, voller Kraft, Herr der Herren. Jedes Detail zeigt etwas von seiner Macht und seiner Würde. Ganz ähnlich hatten es schon Propheten wie Daniel gesehen und drei seiner Jünger durften einmal auf einem Berg für einen Moment auch Jesus in seiner unverhüllten Herrlichkeit sehen. Und als Jesus getauft wurde, da hatten sie die Stimme aus dem Himmel gehört. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Freude habe. Es ist, als würde für einen Moment die Decke weggenommen. Jesus erscheint hier nicht mehr als das hilflose Kind, als der Wanderprediger oder als der gefolterte Mann am Kreuz. Er erscheint als der wirklich alle Macht hat. Das nämlich bedeuten 7 Sterne. 7 steht für die vollkommene Zahl, die Sterne für die Macht. 7 Sterne stehen für vollkommene Macht. Und das ist der erste Trost, der erste vom zweiten. Der erste Trost in schweren Zeiten. Der, der die 7 Sterne in den Händen hält, ist Jesus, unser Herr. Wir sind nicht den Kräften und Mächten einfach so ausgeliefert. Wir sind in der Obhut unter dem Schutz dessen, der die 7 Sterne in Händen hält. Komme, was da wolle. In einem alten Lied heißt es, und wenn die Welt voll Teufel wäre. Und weiter, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christus, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Ich sag's mal persönlich, in all den Auseinandersetzungen und Krisen und Schwierigkeiten und Streitigkeiten dieser Tage pflegt die beste Ehefrau, wenn ich aus dem Auto steige, zu sagen, vergiss nicht, du hast einen starken Mann an deiner Seite. Und das ist eine spezielle Geschichte, weil sie geht zurück auf eine kleine Begebenheit, die John Albright einmal erzählte. Er war in einer etwas rauen Umgebung von Chicago unterwegs und es wurde schon dunkel, die Straßen leerten sich und er ist alleine unterwegs. Und da sieht er plötzlich eine der berüchtigten Gangs Süden Chicagos auf sich zukommen, sichtlich in Stimmung, Streit zu suchen. Ortberg ahnt, was auf ihn zukommen würde und er weiß, ich habe keine Chance. Plötzlich aber, ganz plötzlich, halten die Jungs aus der Gang inne. Ihre Augen werden größer und größer, das Entsetzen kriecht in ihr Gesicht. Sie drehen ab und laufen weg. Ortberg denkt erst, wow, ich wusste gar nicht, dass die Muckibude solche Wirkungen zeigt. Aber dann dreht er sich um und sieht, dass an der Straßenecke hinter sich der größte Typ stand, den er je gesehen hatte. Muskelbepackt, Arnold Schwarzenegger vor 30 Jahren, furchterregend, mit der schönen blauen Uniform eines Cops. Bereit, jederzeit dem Spuk ein Ende zu bereiten. Vergiss nicht, du hast einen starken Mann an deiner Seite. Das sieht Johannes, den starken Mann. Das Lesen und Hören die Gemeinden, er heißt Jesus Christ, das Feld muss er behalten. Das sieht Johannes und die Gemeinden lesen und hören es. Und ein Grund, warum wir es nicht direkt sehen, wird sofort deutlich werden. Denn jetzt kommt eine kleine Verzögerung in diese Geschichte, bevor sie zu Ende geht. Denn als Johannes das sieht, da sagt er nicht, wow, toll, was für eine schöne geistliche Erfahrung, davon hätte ich gerne mehr. Er sagt nicht, das hätte ich jetzt gerne jeden Tag, so viel Gottes Nähe. Johannes erzählt es ganz anders. Er sagt, es hat mich umgehauen und ich lag da wie tot. Es war einfach zu viel des Guten. Hätte man also gedacht, das Bild des unverhüllten Christus mit den 7 Sternen wäre der Höhepunkt der Geschichte, dann hätte man sich getäuscht. Denn jetzt erst kommt der eigentliche Hammer. Der Mächtigste ist zugleich der Zauberer. Wahnsinn. Johannes liegt also wie tot auf dem Boden. Und Jesus zeigt, dass das Kind in der Krippe, der Prediger auf der Straße, der Mann am Kreuz, der herrliche und mächtige, der erhöhte Christus, dasselbe Herz haben. Dasselbe Herz. Dieser furchteinflößende Herr beugt sich herab, legt dem Johannes die rechte Hand auf und sagt, die Worte, an denen wir die unerschöpfliche Liebe Gottes wieder und wieder erkennen. Du musst dich nicht fürchten. Fürchte dich nicht, Johannes. Fürchte dich nicht. Ich bin für und nicht gegen dich. Du bist geborgen in meiner Gnade. Deshalb bin ich hier. Du sollst es doch wissen, wenn es schwer ist. Und die Gemeinde sollen es wissen, damit sie wieder wach und lebendig werden und sich nicht vom Kurs abbringen lassen. Wie also werden wir getröstet, wenn es dicke kommt? Indem wir hören, dass Jesus zugleich der ist, dem alle Gewalt, alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Und zugleich, dass er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört, der ist, der uns die Hand auflegt, ganz zart, ganz behutsam. Und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin da und ich bringe dich da durch. Ich lasse dich nicht im Stich. Wie werden Gemeinden auf Kurs gehalten, die gerade ein bisschen ins Schwimmern geraten? Indem sie hören, wer Jesus ist und sich ihm neu anvertrauen und sich nicht irre machen lassen oder verführen lassen. Ihrer Berufung etwa untreu zu werden. Eins habe ich noch. Jesus gibt dem Johannes noch ein Bild mit. Er erinnert Johannes an den furchtbaren Weg, den er selbst gehen musste. Johannes, du weißt doch, war tot. Mausetot. übrigens schon grammatisch eine ungewöhnliche Form, dass jemand von sich sagen kann, ich war tot. Okay. Aber ich lebe. Denn der Tod konnte mich nicht festbinden. Das kennen wir. Aber dann sagt er noch etwas mehr. Er sagt, stell es dir so vor, Johannes, nimm dieses Bild bitte mit in deine innere Galerie. Ich habe die Schlüssel. Die Schlüssel zum Totenreich. Zu diesem stinkenden Gefängnis, aus dem noch keiner freigekommen ist. Stell dir vor, ich habe die Schlüssel. Und ich stecke die mal einfach ins Schloss. Und ich mache mal eben die Tür auf. Und ich lasse meine Leute raus. Auch euch kann der Tod nicht mehr festhalten. Ich denke in diesen Monaten immer wieder mal darüber nach, wie das sein wird, wenn mein Dienst hier in Greifswald endet. Und eines, was mir dann durch den Kopf geht, ist der letzte Tag in meinem offiziellen Dienst. An diesem letzten Tag muss ich nämlich ins Dekanat. Dann werde ich die Schlüssel aus der Tasche ziehen, die ich seit 25 Jahren bei mir trage. Und dann werde ich die Schlüssel abgeben. Und dann komme ich nicht mehr durch die Türen, durch die ich immer gegangen bin. Dann kann ich nicht einmal mehr meine beiden Kollegen Eifler und Steuermann im Büro einsperren. Denn ich habe die Schlüssel abgegeben. Liebe Schwestern und Brüder, der Tod hat die Schlüssel abgegeben. Und wer hat ihn gezwungen? Jesus. Und wer hat sie jetzt? Könnte auch nicht machen. Jesus. Und wer lässt uns raus, wenn der Tod nach uns greift? Jesus. Und genau das gibt dem Johannes Kraft für das Exil, vielleicht sogar für das Martyrium. Genau das werden die Christen in dem kleinen türkischen Kirchenkreis sich überlegt haben. Könnte ich es irgend besser haben? Wie könnten wir Jesus folgen? Ich habe euch zu Beginn gefragt, welche Bilder von Jesus in euch wohnen, sozusagen in eurer inneren Galerie sind. Ich habe einige genannt. Die ich genannt habe, haben viele Christen in ihrer Seele. Das Kind, den Prediger, den Gekreuzigten. Jesus hat mit Johannes einigen Aufwand betrieben, damit wir mindestens drei weitere Bilder in unserer Galerie aufhängen. Der starke Herr, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehört. Der Mächtige, der uns, wenn wir am Boden liegen, ganz zart die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht. Und dann der Todesbezwinger mit Schlüsseln in der Hand. Der Tod hat die Schlüssel abgegeben. Ich habe diesen merkwürdigen Vergleich nun aber auch mit Absicht gewählt. Nicht, weil mir nichts Besseres eingefallen wäre. Wenn wir in unserer Gemeinde gerade viel darüber nachdenken, wie wir im Glauben wachsen können, zum Beispiel mit Claudia im Jüngerschaftskurs, dann geht es auch um die Bilder, die wir in unserer Seele mit uns tragen. Wir betrachten, nicht nur wie im Vorübergehen, sondern intensiv, fast meditativ, mit ruhigem und geduldigem Blick, sodass die Bilder uns beeindrucken, also einen Eindruck in uns hinterlassen, sodass wir auf das Bild schauen, und das Bild zu uns zurückschaut. Wie wäre es, wenn wir das Bild von Jesus, der alle Macht hat, das Bild von Jesus, der einen großen Schlüsselbund mit sich herumträgt, so betrachteten, immer wieder? Wie wäre es, wenn wir vielleicht in den nächsten Tagen, morgens als erstes und abends als letztes, dorthin schauen? Mit Hilfe der Worte, die Johannes hinterlassen hat. Wir können es uns auch vorstellen, den großen Schlüsselbund oder den Herrn, der uns zuruft, fürchte dich nicht. Wir können das anschauen, wenn der Tag beginnt und wenn der Tag endet. Nur schauen, nicht reden. Nicht viel machen, nur schauen. Und dann beten, anbeten, loben, auch klagen, wenn es wieder einmal zu schwer wird, anrufen, wenn wir ihn gerade jetzt so dringend brauchen. Jesus, den Herrn mit den Schlüsseln. Das wird unser Herz festmachen. Und glaubt mir, das wird unsere Gemeinde auch aushalten. Und wenn Gottes Volk zustimmt, dann rufen alle. Amen.